Lars, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber Hannover und Berlin lösen in mir immer das gleiche Gefühl aus. Ist das bei dir auch so?
Das A2-Gefühl? Oder?
Ja, das ist dieses gute Gefühl, diese Städte verlassen zu haben und wieder auf dem Weg nach Hause zu sein und endlich raus zu sein aus diesen Molochs.
Ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, bei der einen Stadt war ich mir ziemlich sicher, bei Berlin musste ich noch ein bisschen überlegen.
Ja, aber ich finde es bei beiden so, irgendwie immer ein latent unangenehmes Gefühl dort. Ich finde auch gar nicht so sehr nur wegen der Fußballgeschichte, sondern allgemein ist es einfach kein Ort zum Wohlfühlen, finde ich. Und deswegen immer wieder schön, auf der A2 zu sein. Am Sonntag waren wir es dann auch irgendwann. Sonntag, später Nachmittag, den Sonnenuntergang im Rücken und nach Hause gefahren. Ja, mit so einem gemischten Gefühl, würde ich sagen. Einerseits ziemlich geil gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber dann hinten raus doch noch das Ding kassiert. Was war denn das eine Gefühl, das in dir vorherrschte auf der Rückfahrt?
Ja, klar schwang so ein bisschen Enttäuschung mit, aber mein Gefühl war eher positiv nach dieser zweiten Halbzeit.
Du hattest ja dann sogar auch irgendwie von Stolz auch gesprochen, den die Spieler spüren sollten nach dieser Leistung. Mhm. Würdest du das jetzt nach einer Nacht voll beruhigendem Schlaf immer noch so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also die erste Halbzeit war von beiden eher Fußball im Promillebereich. Dann war Eintracht nach der Pause deutlich, deutlich besser. Hatte aber auch eigentlich schon vor dem Seitenwechsel ein paar gute Chancen. Schabo rutscht am Ball vorbei, hat, glaube ich, noch ein oder zwei Abschlüsse. Auch da hätte es schon scheppern können. Bei Hannover war der beste Mann Ron-Robert Zieler. Das sagt eigentlich auch schon viel über dieses Spiel aus. Und ja, hinten raus ist natürlich bitter, dass sie sich nicht belohnt haben mit einer der weiteren Chancen. Und dann gab es eben noch diesen bitteren Ausgleich. Aber so ist es ein Punkt im Derby, den wahrscheinlich vorher auch sehr viele Leute so unterschrieben hätten.
Ja, und auch auf die ganze Saison geblickt, 4 Punkte aus den Derbys. Das hätten wir vor der Saison auf jeden Fall so genommen, oder?
Das hätten wir auf jeden Fall so genommen. Nur unser Masterplan ist natürlich dadurch ins Wanken geraten.
Ja, also du meinst mit unseren Doppel-Derby-Sieger-T-Shirts, die wir eigentlich heute auf den Markt werfen
die
wollten.
Die waren schon vordesignt und jetzt die Nachspielzeit hat uns das versaut.
Ja, wir hätten da was Schönes gehabt, aber die Realität ist uns dann doch nochmal in die Knie gegrätscht. Egal, machen wir es halt nächstes Jahr, nächste Saison, wenn Eintracht dann dort die beiden Derbys gegen Hannover einfach weiter gewinnt. Hannover hat ja sowieso ein bisschen die Derby-Flatter bekommen, ne? Die sind jetzt in den Derbys nicht mehr so überzeugend wie sonst auch in den vielen, vielen Jahren zuvor. Dieses eine Derby, das sie da gewonnen haben, 2-0, das stand ja sowieso unter ganz besonderen Vorzeichen in der, der Post-Hertel-Depression, in der Eintracht da noch steckte mit Fitze an der Seitenlinie. Das zählt irgendwie nicht. Und rundherum hat Eintracht eigentlich in den letzten Jahren eigentlich überwiegend positive Derby-Erfahrungen gemacht.
Ja, auch wenn man so auf Daniel Tscherning blickt, 3 Derbys, noch keine Niederlage.
Ja, kann man machen, kann so weitergehen. Wobei, um ganz ehrlich zu sein, es hat mich auch schon wieder angekotzt gestern. Das Ganze drumherum und diese ganze Nerverei. Es ist einfach auch kein Fußball so richtig möglich gewesen. Vor allem, du hast es eben gesagt, Promillebereich in der ersten Halbzeit, da war es halt ja klar bestimmt von den Rängen, die da gekapert wurden. Die Braunschweiger muss man ja in dem Fall ausklammern, die hatten ja damit nichts zu tun. Die saßen hier in Braunschweig herum oder in diversen Kneipen und haben sich das angeschaut. Aber diese latente Bedrohungsszenario, das die Hannover-Szene da aufgezogen hat, das hat das Spiel fast schon unmöglich gemacht in der ersten Hälfte. Also man kann es ja auch keinem Spieler verdenken, dass er da irgendwie ein Müh weniger Konzentration hat, wenn hinter ihm oder vor ihm so ein komplett schwarzer Block sitzt. Und
wenn man immer weiß, dass irgendein Kanonenschlag gezündet werden kann und der dann ja auch noch super nah zu dir fliegt, also mit so ein bisschen Fangnetz aus der Hintertorperspektive wirkt das alles noch so ein bisschen erträglicher, aber auf der Gegentribüne, ja, 3,5 Meter weg vom Spielfeld gefühlt, war das sicherlich nicht angenehm für die Spieler, die auf der Seite dann zu dem Zeitpunkt gespielt haben.
Nee, also da konnte ich auch jeden verstehen, der da irgendwie mit dem Kopf auch ein bisschen auf der Tribüne ist und ein bisschen ängstlich ist von dem, was passiert. Du hattest mit Jans Nicolaou danach gesprochen, glaube ich, ne? Der hat doch auch über Böller und Böllerwürfe erzählt.
Genau, der hat schon gesagt, dass es einen natürlich beschäftigt, hat aber auch gesagt, er und die Mannschaft, die würden sich freuen, wenn es eine Lösung gibt, damit künftig wieder Derbys mit vollen Rängen, mit Gästekontingent stattfinden können. Allerdings, das hat er gesagt, geschossene Raketen waren es, glaube ich, die braucht kein Mensch, und damit hat er ja auf jeden Fall recht.
Ja, und ich glaube nicht, dass die Fanszene Hannover mit ihrer Aktion gestern erreicht hat, dass das nächste Derby wieder unter Vollauslastung stattfinden wird. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich will mich an so etwas auch einfach nicht gewöhnen müssen, habe aber natürlich auch die Hoffnung, dass endlich mal miteinander geredet wird, anstatt übereinander bestimmt gelästert und gehasst wird. Aber ich glaube nicht, dass das zuträglich war für die Geschichte. Gerade auch diese ganze Fadenkreuzaktion, das ist schon echt befremdlich.
Fadenkreuzaktion, Tennisballwürfe, Pyrotechnik, das in Summe hätte ja vielleicht auch an anderer Stelle und unter anderen Vorzeichen einfach für einen Spielabbruch gesorgt. Hat mich auch gewundert, dass nach diesem Fadenkreuzplakat das Spiel nicht unterbrochen wurde, weil in der Vergangenheit bei anderen großen Fußballfunktionären war das ja schon mal der Fall.
Dietmar Hopp und Kalle Rummenigge liefen einst in Hoffenheim Hand in Hand über den Platz. Das hätten gestern dann natürlich Martin Kind und Nicole Kumpis machen müssen.
Ja, wir hatten eigentlich gehofft, dass sie dann noch so einen langsamen Walzer im Mittelkreis tanzen.
Gott, wäre das furchtbar gewesen.
Ja, aber man muss ja auch sagen, das reduzierte Gästekontingent hat zumindest auf der Heimseite dann nichts gebracht, weil die Hannoveraner Szene war trotzdem da, hat so meines Erachtens die eigenen Ordnungskräfte und die Polizei im Stadion fast schon vorgeführt. Da wurden ja vor den Augen aller irgendwelche riesigen Säcke mit Material reingeschleust ins Stadion, oder noch nicht mal reingeschleust, die wurden über die Zäune geschmissen, dann ist der nächste hinterher und in den schwarzen Block ist dann keiner mehr reingegangen. Und dann gab es halt auch das ein oder andere Transparent und den einen oder anderen Gegenstand, der aufs Spielfeld fliegen konnte.
Aber wir hatten ja auch gedacht, während des Spiels, oder davor war das ja viel mehr, dass die Szene diese Plätze jetzt gekapert hätten. Also, dass die irgendwelchen Dauerkarteninhabern dort einfach die Plätze weggenommen hätten. Aber die haben ja offensichtlich, so hat es unser Kollege Dirk recherchiert, diese Tickets alle gekauft. Das fand ich ja auch. Die haben sich halt komplett eingedeckt mit diesen Tickets und saßen dann regulär dort und haben von dort aus probiert, alle Regeln auszureizen, alle Eskalationsstufen, die die Verbände dann eben auch vorgeschrieben haben, auszureizen und möglicherweise das Spiel sogar bis zu einem Abbruch zu führen. Sie hatten ja auch dieses Plakat, ein schwarzer Tag für den Fußball. Ganz so weit ist es nicht gekommen. Die zweite Halbzeit war dann wirklich eine Fußballhalbzeit, muss man ja sagen, während die erste Halbzeit voll unter dem Motto der Fans auch stand. Und ich hatte mich auch gefragt, ob nicht ein Eintracht-Spieler, wenn dann das nächste Mal so ein Tennisball kommt, nicht einfach schnell einen Kopfball macht so und dann nach dem Vorbild von VfL Bochum das Spiel im Nachhinein dann für Eintracht gewertet wird. Hätte man diese Situation ja als Gastverein auch ausnutzen können. Haben die Braunschweiger nicht gemacht, das war ja dann auch im fairen Rahmen so. Auf dem Platz war es ja auch fair, es war hart, aber fair. Aber ja, das wird natürlich auch im Nachgang noch für Gesprächsstoff sorgen. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, Vollauslastung im nächsten Derby. Nein. Wahrscheinlich, vielleicht wird sogar komplett Geisterspiel.
Ja, aber obwohl es keine Vollauslastung gab, wurden ja dann gewisse Dinge nicht verhindert. Von daher hat es einerseits nichts gebracht. Andererseits haben diese Aktionen wahrscheinlich wieder dazu geführt, dass es jetzt einfach weitergeht, dass weiter nicht in irgendwelchen gemeinsamen Lösungen gedacht wird, sondern
gegeneinander gearbeitet wird. Ja, glaube ich auch, dass das auf jeden Fall nicht zuträglich war, der ganzen Nummer. Aber es ist nervig, dass diese Geschichte einfach sich so lange schon zieht und dass da keine Lösung gefunden wird.
Ja, und auch dieser
reißt euch alle zusammen.
Dieser ganze Trubel um das Spiel, der begann ja auch schon bei unserer Anreise, zig Straßen gesperrt. Dann musste da durch diese hässliche Stadt gurken und bis man dann zu dem Parkplatz kommt, wo wir dann ja auch noch mal fast von einem Streifenwagen von der Straße gedrängt wurden, weil irgendwer unseren Parkschein nicht gesehen hat. Also alle sind bei dem Spiel in so einer Alarmstimmung Und das nervt einfach nur noch.
Ja, finde ich auch. Zumal ja auch grundsätzlich argumentiert wird immer mit dem Kostenfaktor, zumindest von Politikseite aus, dass die Derbys mit Vollbelastung enorm hohe Einsatzkosten auch nach sich gezogen haben. Und ich kann mir bei dem ganzen Polizeiaufgebot und allem Pipapo von Sonntag, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das günstiger war als all das vorher. Also die in Vollauslastung, es hat nicht funktioniert, weil sich rechts und links die Böller und Raketen gezündet wurden. Die in Halbauslastung haben nicht funktioniert, weil sich einfach die Schauplätze vertagt haben. Im Hinspiel war es dann in Gifhorn, als ich gemöbelt wurde. Jetzt war es im Stadion eine Eskalation, die Hannover-Szene herbeigeführt hat. Und ja, was bleibt dann der Politik als nächstes übrig? Sagen die jetzt, okay, hat wohl auch nicht funktioniert, jetzt dürfen alle wieder ins Stadion? Oder sagen die womöglich, ja, darf halt gar keiner ins Stadion?
Geisterspiele in Göttingen oder Kassel?
Ja, in Schöningen. Guter Kreissportplatz.
Aber auch da kriegst du wahrscheinlich Probleme, weil die Zäune drumherum nicht hoch genug sind. Aber über sowas wollen wir eigentlich gar nicht nachdenken. Fußball sollte vor Fans stattfinden, auch mit Gästefans. Aber klar, in einem gewissen Maße müssten sich alle benehmen.
Ich glaube, das kann man so stehen lassen und unterschreiben. Ich glaube, du hattest ja auch noch eine Frage mitgebracht von den Leuten, in dem es auch darum ging, ob Wasserwerfer, ob das gerechtfertigt war. Ich fand es heftig, ehrlich gesagt. Ich fand, das wirkte ja schon fast so militärisch, rechts und links, panzerähnliche Fahrzeuge, die dann da auf die Haupttribünen zielen. Ich will mich an so eine Scheiße nicht gewöhnen müssen. Ich habe da keinen Bock drauf, dass das so ein gegenseitiges Eierzeigen ist, von rechts nach links und oben nach unten. Das macht mir einfach keinen Spaß. Ich will ja Fußball gucken und nicht so ein Müll.
Und ich meine, was wäre denn passiert, wenn der Wasserwerfer oder die Wasserwerfer tatsächlich hätten loslegen müssen? Dann wäre danach ja sowieso Spielabbruch gewesen, weil so ein zig Tonnen Gefährt auf diesen Rasen fährt. Ich glaube, ein neuer Rasen, was kostet das? Auch 100.000?
Stimmt, ja, locker.
Mindestens.
Ja.
Und den hättest du ja komplett zerlegt.
Also total, es sollte halt dann auch von Polizeiseite aus die nächste Stufe der Eskalation sein oder zumindest der Fans angepasst sein. Also weil die Polizisten und Polizeigruppierungen, die vor den Fans standen, offensichtlich nicht ausgereicht haben und die daran zu hindern, irgendwas zu tun, haben sie eben die neue Stufe hochgefahren und die Wasserwerfer ins Stadion gestellt.
Und auch da hättest du ja wieder die Situation gehabt, dass du zig Ansprachen hättest machen müssen, damit sich alle Leute, die regulär sich da eine Karte gekauft haben und nicht damit gerechnet haben, dass eben das passiert, was passiert ist, sich davon entfernen können, weil einfach mal so mit dem Wasserwerfer reinhalten. Das hat die Polizei ja, glaube ich, damals beim Relegationsspiel zwischen Eintracht und Wolfsburg auf der Berliner Brücke gemacht. Ja. Auch keine feine Aktion. Ja. Aber das in so einem Stadion auf eine, ja, zwar sehr eindeutig, aber dann doch heterogen besetzte Tribüne, das wäre schon ein Statement gewesen.
Ja, so als Szenario hat es mir schon gereicht. Und irgendwann ist ja dann auch nichts mehr gekommen von der Hannoveraner Szene. Da war ja dann auch Ruhe und
ja. Ja, ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet, dass es irgendwann in der zweiten Halbzeit nochmal richtig losgeht mit Feuer und Rauch und vielleicht noch ein paar Tennisbällen, Apfelsinen.
Was ja, aber das haben sie ja dann damit auch erreicht sozusagen, dass man immer auch den Eindruck oder das Gefühl hatte, zumindest, es da könnte gleich noch was kommen. Und man hatte nie diese vollkommene Befreiung, dass es ein Fußballspiel ist, sondern immer mal auch mit einem Auge da drauf geguckt, passiert da jetzt gerade noch was, rüsten die sich gerade noch mal mit, ja, keine Ahnung, Tennisbälle sind ja jetzt auch nicht so schlimm, sind ja keine Golfbälle oder Steine oder sonst was, aber trotzdem Störfeuer, die man eigentlich auch nicht haben möchte.
Ja. Aber kommen wir doch mal zum Sportlichen.
Positiv, wenn man so will.
Ja.
Zum Positiv-Sportlichen. Gut, dann zweite Halbzeit. Total okay.
Ja, viele Eintracht-Spieler haben es gut gemacht. Lino Tempelmann macht sich immer, immer wertvoller für die Eintracht. Haut da aus, was waren es, 25 Metern einen rein, der setzt nochmal auf. Zieler hat keine Chance. Das wäre eigentlich der perfekte Moment gewesen, um den wahrscheinlich bei vielen schon vergessenen Ralf Heß-Kampf abzulösen, der 1993 das letzte Derby in Hannover für die Eintracht entschieden hat.
In Unterzahl damals.
In Unterzahl. Diesmal wäre es nur fast eine Unterzahl gewesen, weil Ermin Bicakcic sich noch zum cleveren Zeitpunkt hat auswechseln lassen.
Was hat Tobi gesagt? Er hat sich raussimuliert? Simuliert gerettet? Irgendwie ja, so etwas.
Das passt natürlich. Ist zwei Fouls, Hund, ne? Blöde gelbe Karte bekommen. Und beim zweiten Ding, ja, da hat es auch schon Schiedsrichter gegeben, die so einen Spieler dann runterschicken. Er lag dann am Boden. Jöllenbeck hat noch mal ein paar Takte erzählt. Und dann durfte Kevin Ehlers ran. Die Eintracht blieb in Gleichzahl und konnte so wahrscheinlich auch nur in diesem Modus bleiben, die Führung herstellen. Ja, beschissen, dass es dann noch diesen Eckball gab.
Ja, echt bitter. Aber ja, Kevin Ehlers hat es sehr gut gemacht dann als Vertretung souverän. Bester Feldspieler meiner Meinung nach, Yannis Nikolaou.
Das ist einfach der Derby-Grieche, ne? Das
ist der Derby-Grieche. Da kann es dann einfach, ist unheimlich zweikampfstark gewesen. Und man hat mal wieder gesehen, wie gut es dem Eintracht-Spiel auch tut, wenn auf dieser Position linker Innenverteidiger ein Linksfuß spielt. Ja. Der solide eine Angriffsreihe oder eine Pressinglinie von Hannover überspielen kann, der gut in den Raum spielt, der auch von dort hinter die Hannoveraner Kette spielen konnte, also immer mal wieder Szenen ausgelöst hat, die gefährlich wurden dann nach und nach. Und hinten war er wirklich zweikampfstark, hat das stark gemacht und es gibt meiner Meinung nach jetzt keinen großen Grund, ihn da rauszunehmen aus der Position.
Der war immer dran, gleich beim ersten Kontakt des Gegners hat er gestört, nachgesetzt. Ich glaube, über 80% seiner Zweikämpfe gewonnen, 3/4 seiner Luftzweikämpfe gewonnen. Das war schon ein brutal starker Auftritt, wenn man bedenkt, dass der das letzte Mal gespielt hat gegen Schalke zum Rückrundenauftakt, als er seinen Platzverweis kassiert hat. Und genau, seitdem, ich glaube, ein bisschen Bank, aber viel Tribüne.
Jetzt kann man direkt von der
Tribüne in die Startelf.
Ist ja auch ein mutiger Schritt vom Trainer, der dann so etwas vollzieht. Aber so wie Hannover eben auch Nielsen in die Startelf beordert hatte als alten Derby-Helden aus Hannover-Sicht, hat eben auch Daniel Schanning, das hat er auch bei der PK vorher erwähnt, diese Derby-Erfahrung gerne drin gehabt in seiner Startelf. Und das hat ja gut funktioniert. Auch Fabio Kaufmann kam dann rein, um Marvin Rittmüller zu ersetzen.
Fand ich auch gut gemacht.
Sehr solide gemacht. Noch ein richtig schönes Foul in der zweiten Halbzeit gegen Matondo war das, glaube ich. Ne? Ist auch gleich abgestratzt, weil er wusste schon, die gelbe Karte kriegt er sicher. Aber cleveres Foul muss er nehmen, weil das ein richtig gefährlicher Konter wurde. Oder geworden wäre. So hat das Fabio verhindert, sehr gut gemacht. Da merkt man auch, dass er mit allen Wassern dieser zweiten Liga mittlerweile gewaschen ist. Und ja, Yannis Nikolaou, super Spiel gemacht. Schade, dass es nicht gekrönt wurde am Ende.
Die Frage haben wir jetzt schon abgehakt. Wir können noch mal über diesen Eckball sprechen. Da pennen dann Robert Ivanov und Kevin Ehlers und am Ende ist Julian Baas als nicht ganz so großer Spieler dann gegen einen Hannoveraner Innenverteidiger dann einfach unterlegen. Gefühlt geht keiner richtig zum Ball von diesem Trio, keiner geht richtig hoch. Der kann frei einköpfen, keine Abwehrchance für Torben Hoffmann. Tja, bittere Nummer.
Ja, Eintracht verteidigt Standards ja so ein bisschen in einem Mix aus Raum- und Manndeckung. Also es gibt immer zwei Verteidiger. Mhm. Ich glaube, in dem Fall sind sogar Ehlers und Ivanov, die nicht am Mann, sondern den Raum verteidigen und die in dem Fall irgendwie ihre Haare oder irgendwas auch immer an diesen Ball hätten kriegen müssen. Weil es ist ja auch keine große Distanz, aus der Neid einköpft. Mhm. Hoffmann kann da meiner Meinung nach nicht hin. Also der geht ja eigentlich immer raus, wenn er rausgehen kann und strahlt Präsenz aus, wenn er das tun kann. In dem Fall nicht. Ja, und Julian Baas im Duell mit diesem Riesenbriten wirkte da ein bisschen körperlich unterlegen. Und kriegt es dann ja am Ende auch nicht geklärt. Aber dieser Neid ist halt auch einfach echt ein Viech. Hat er auch die Woche zuvor, glaube ich, in Nürnberg schon getroffen. Sehr guter Verteidiger. Und Hannover hat einfach eine Standardstärke. Das hatte Daniel Schanning vorher auch in der PK erwähnt. Haben sie bis dahin ja auch unheimlich gut verteidigt. Da kam ja auch aus Standards nichts.
Ja, man hatte
bis in diese dämliche Nachspielzeit hinein.
Man hatte ja nicht den Eindruck, dass Hannover sich nach diesem Gegentor noch mal richtig aufbäumen würde. Also es war jetzt nicht so, dass ich auf der Pressetribüne saß und 1000 Tode gestorben bin, sondern
da deutete sich nicht an, ne?
Eintracht war echt kompakt und hat dann diesen einen blöden Eckball gekriegt. Insofern.
Und vielleicht ein Angriff, Die wurden ja, also im Vergleich zu vielen Monaten zuvor, hatte ja Eintracht gute Entlastungsmomente und einigermaßen anspruchsvolle Konter. Aber dieses eine Ding dann zum 2-0 zu machen, so wie es im Hinspiel dann eben war, als Philipp den Elfmeter dann noch verwandelt und wirklich den Deckel drauf macht. Und dieser Deckel hat halt gefehlt. Und dann hast du in dieser zweiten Liga mit einem hochqualifizierten Team wie Hannover immer die Chance, aus dem Standard noch ein Tor zu machen. Genauso ist es passiert.
Ja. In den Schlussminuten läuft der Zieler nochmal zur Hochform auf und boxt einfach zwei so jeweils mit einer Faust raus. Das
muss man auch sagen, Top-Mann.
Ja, hat es in dem Spiel gut gemacht. Ich bezeichne den jetzt nicht als Top-Mann.
Weltmeister.
Ist Roman Weidenfeller auch als Nummer
auch
zwei.
Auch Top-Mann. Ne? We have a grandiose season gespielt. Mhm. Gibt es noch weitere Fragen?
Ich glaube, zum Spiel gibt es noch die Frage, wie es Sven Köhler mittlerweile geht. Das haben wir heute Morgen noch mal ergründet. Er hat es auch rausgehauen bei Instagram. Soll wohl wieder ganz gut aussehen, aber ob er am nächsten Wochenende spielen kann, das steht noch nicht so ganz fest, weil die Clubs ja angehalten sind oder verpflichtet dazu sind, ihre Spieler dann bei Kopfverletzungen neurologisch durchzuchecken. Zeigt der Reaktion, müsste er noch mal in dieses Protokoll und schrittweise wieder an den Normalbetrieb herangeführt werden. Aber auch er hat es im Derby ordentlich gemacht auf seiner Position. Sich vielleicht manchmal ein bisschen zu spät vom Ball getrennt. Also ich finde, diese halbe Sekunde früher kann er schon manchmal den Pass spielen. Aber ansonsten echt stabiler Auftritt da mit drei spielstarken Mittelfeldspielern. Und gucken wir mal, ob er es gegen die Hertha wieder richten darf.
Es war ja mit Köhler in der Startelf ein bisschen andere Grundformation. Sonst spielen sie es ja eigentlich in einem 3-3-2-2, wenn man so will. Mhm. Und jetzt war es ja eher ein 3-4-1-2 mit Köhler und Baas nebeneinander und Tempelmann davor. So sah es zumindest für mich aus. Und das hat gut getan der Mannschaft, weil die drei eben auch vernünftigen Ball spielen können, dazu zweikampfstark waren und Hannover da ordentlich vor Probleme gestellt haben. Und gegen Hertha am Sonntag, ne, Sonntag, ja, da kann man Berlin mal richtig schön mit reinziehen da unten in den Dreck.
Ja, ich möchte da aber irgendwie nicht so viel zu sagen, weil ich ja meine Eintracht kenne.
Mhm. Also Stichwort Aufbaugegner.
Nicht zu viel spekulieren, nicht zu viel Vorfreude haben vor diesem Spiel, sondern einfach so weitermachen. Man muss die Truppe jetzt auch nach diesem, ja, guten Derby nicht über den Klee loben, aber wenn sie so weitermacht, dann hat sie weiterhin die Chance, vielen besser aufgestellten Gegnern in dieser Liga weh zu tun. Und das ist dann einfach die Aufgabe für Sonntag.
Ja. Einfach dieses positive Mitnehmen, was man immer mal wieder in den Spielen sieht. Mhm. Dieses, was auch viele immer sagen, dass sie diese 100% Intensität rankommen müssen, in Zweikämpfen, im Laufen, dass sich dadurch dann etwas aufbaut, mit dem sie Spiele gewinnen können. Das ist ja keine neue Erkenntnis, aber es wird halt nicht immer gezeigt. Und das muss jetzt aber in den letzten 9 Runden unbedingt da sein, um die Liga zu halten. Dass das Potenzial da ist, auch mit der Truppe, das weiß ja jeder. Aber ob es jedes Mal abgerufen wird, ist die andere Frage. Und dann musst du aber so ein Spiel wie Hertha BSC jetzt, musst du für dich ziehen. Keine Frage.
Ja, ich schieße die Frage von Kevin 040792 nochmal hier ein: Klassenerhalt über die Relegation oder doch noch über Platz 15? Ich finde, sie haben alles in der Hand aktuell. Und es wird viel auf diese direkten Duelle ankommen. Jetzt gegen Hertha. Danach ist Länderspielpause. Münster. Dann kommt Münster und dann auch schon
rein, ne? Auswärts.
Ja, stimmt. Da fahren wir hin. Und
Paderborn dann, glaube ich, ne?
Und irgendwann kommt dann ja auch noch Regensburg. Und das sind einfach diese Duelle gegen die Teams von unten, in denen die Eintracht langsam mal punkten muss, weil bislang sah das da noch nicht so gut aus. Klar, du kannst deine Punkte überall holen, 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber ja, es hilft im letzten Saisondrittel sicherlich, wenn man auch der Konkurrenz mal ein paar Niederlagen und damit Negativerlebnisse zufügt.
Genau, klare Wenn-Dann-Antwort. Wenn sie es hinbekommen, ihre Intensität und Mentalität so auf den Platz zu bringen wie jetzt im Derby, dann Platz 15 oder besser. Wenn nicht, dann wird es Platz 16 oder schlechter.
No.
Das als Wenn-Dann-Antwort an Kevin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Genau, sollen wir noch ein paar Fragen ab?
Gerne, machen wir eine Schnellfragerunde.
Eure Top 3 Derbys, die ihr live erlebt habt. Wir haben die Frage ein bisschen unterschiedlich.
Ja, okay. Also, ich war in dem Bundesliga-Derby da. Das war schon schön. Das war schon sehr schön. Das 3-0 damals, brutal. Und ich hatte aber auch, als es in dem Begriff Derby, um den Begriff Derby ging, auch ein Derby rausgenommen, wo ich privater Natur war, nämlich BSG Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig. Das war das erste Derby seit zig Jahren in Leipzig damals, schon ein paar Jahre her. Und da war auch, sagen wir mal, eine stimmungsvolle Atmosphäre in Leipzig.
Ja. Für mich sind die Top 3 Derbys zwischen Eintracht und den Unaussprechlichen. Ich würde sagen, das 3-0 in der Bundesliga auf Platz 3, das 1-0 durch das Nikolaou-Tor auf Platz 2 und für mich ist immer noch Platz 1 dieses DFB-Pokalspiel aus dem Jahr 2003 mit Jacob Thomas und Jürgen Riesche als Regionalligist den Bundesligisten geärgert. Das war schon eine coole Sache damals als kleiner Bub
auf der Tribüne. Stadion?
Da war ich im Stadion.
Ja, stark. Sehr gut. Ja, das bleibt natürlich dann hängen. Da war ich natürlich nicht im Stadion, aber sehr gut. Ja, aber hast du eine gute Derby-Liste aufgearbeitet.
Genau. Kurz zum Ende nochmal, wann fahrt ihr alle zusammen zu einem Spiel? Das bringt Glück als Ritual. Wir waren jetzt gestern tatsächlich zu dritt, aber müssen sagen, unsere Bilanz, wenn wir gemeinsam gefahren sind, also auch mal zu zweit, die ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ich glaube, die Eintracht hat nie verloren, wenn wir gemeinsam unterwegs waren, oder?
Also in Rostock doch, oder? Da ihr, Tobi und du, ihr wart doch in Rostock am letzten Spieltag.
Da haben sie verloren, sind aber drin geblieben. Ja, aber es geht ja um diese Saison.
Ach so, okay. Ja, ihr wart auch zusammen letzte Saison in Osnabrück, ne?
Genau, wir waren zusammen in Magdeburg.
Magdeburg, Punkt geholt. Ja, also auf jeden Fall ist Münster geplant, ne? Dass da zumindest zwei, vielleicht sogar drei von uns.
Ich hätte es jetzt nicht gejinxt. Wie?
Ah, klar, das war doch ankündigen, die Frage doch. Wann? Ja, also Münster. Und dann schauen wir mal, was der Dienstplan so hergibt.
Genau.
Wenn es ganz am Ende noch heftig wird, fahren wir auch alle zusammen noch nach Elversberg. Oder? Da laden wir uns ein in Caddy. Tobi packt hinten ein paar Kisten Bier rein und drei Schachteln kippen.
Ich glaube, Tobi verpasst das Elversberg-Spiel.
Hast du ja da auf dem Junggesellenabschied oder so, ne?
Oder im Urlaub.
Ja, oder beides.
Ja, dass du Tobi auch immer da so reinreißt, wenn der nicht hier drin sitzt, das ist so fies. Aber lass uns noch tippen auf den letzten Metern, wobei ich den Tipp fast gerne verweigern würde. Ich sage, am Sonntag gegen Hertha gibt es einen 2-1-Sieg.
Ja, kann gut sein. Ich glaube es auch, dass diese Power jetzt einfach mitgezogen werden muss und dann gibt es sogar ein 2-0.
Donnerschlag. Heiland Sakra, wie unser Kollege sonst sagen würde.
Genau, du liebe Marie. So ist es. Also, schönen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao.